Mittlerweile gibt es ja für alles einen Atlas oder irgendein Verzeichnis, wo Dinge, Personen oder auch Organisationen aufgezählt werden und dann gleich auch noch bewertet werden. So gibt es zum Beispiel auch den sogenannten Schweizer Gemeinwohlatlas, ein Atlas, in dem größere Organisationen drin aufgezählt werden und dann bezüglich ihrem Beitrag zum Gemeinwohl bewertet werden. Kürzlich ist mir der Atlas aus dem Jahr 2017 in die Finger gekommen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es inzwischen einen neueren, einen aktuelleren gibt. Aber im Jahr 2017 war auf dem letzten Platz dieses Atlas für mich wenig erstaunlich die FIFA, also die Weltfußballorganisation, der Weltfußballverband. Und auf der ganz anderen Seite, also auf dem ersten Platz, war die Schweizerische Rettungsflugwacht. Also die REGA, eine Stiftung, die sich mit Hubschraubern und Flugzeugen der Rettung und medizinischen Erstversorgung von in Not geratenen Menschen verschrieben hat. Und gerade wenn man dort wohnt, wo ich herkomme, nämlich in den Bergen, ich bin heute Morgen von Interlaken hierher gefahren, dann ist es kaum möglich, dass man einem solchen Hubschrauber noch nicht begegnet ist. Und zumal die nächste REGA-Basis von unserer Wohnung in Sichtdistanz liegt, so ungefähr 400 Meter entfernt. Die REGA war also 2017 die von den Schweizern meistgeschätzte Organisation, wurde mit viel Lob überhäuft und landete mit der glatten Note 6.0 auf dem Platz 1 dieses Atlas. Und dieses hohe Ansehen ist ja schön für die REGA. Ist sicher auch super, wenn die REGA dadurch vielleicht viele Gönner bekommt und unterstützt wird. Aber im Ernstfall, also dann, wenn die REGA-Mannschaft ausrückt und das tun soll, wofür die REGA gegründet wurde, dann ist dieses Lob eigentlich gar nicht mehr so entscheidend. Stellt euch mal vor, ihr hängt in einer Felswand und kommt weder vor noch zurück. Welches Verhalten würdet ihr dann vorschlagen? Ich habe zwei Optionen für euch. Erstens, ihr macht euch dort in der Wand, habt ja das Handy dabei, schlau über die REGA und ihre Leistungen, lernt diese möglichst auswendig und schließt dort in der Wand noch eine Gönnerschaft ab und lobt die REGA in den höchsten Tönen. Option 1. Oder Option 2. Ihr ruft die Notfallnummer der REGA an, haltet euch genau an die Anweisungen, die euch dort am Telefon gegeben werden und danach auch an die Anweisungen der Retter, wenn sie vor Ort eintreffen. Ich gehe kaum davon aus, dass sich jemand für das erste Verhalten entschieden hätte. Auch wenn die REGA natürlich dafür dankbar ist, für jeden positiven Zuspruch und für jede Gönnerschaft, ist es im Falle eines Notfalls eben nicht mehr die erste Priorität, die REGA in den höchsten Tönen zu loben, sondern dann sollten wir sie uns daran erinnern, dass es die REGA gibt, dass sie uns aus dieser Notsituation befreien kann und daran, dass wir dann den Anweisungen der REGA-Mannschaft, wenn sie bei uns eintrifft, eben Folge leisten sollten. Es würde zum Beispiel auch bei der Rettung selbst dann wenig bringen, wenn wir die Retter, wenn sie kommen, freudig begrüßen würden, uns dann aber nicht an ihre Anweisungen halten würden. Vermutlich würden dann die Retter denken, wenn du schon froh bist, dass sie hier sind, dann lass uns dir auch helfen. Dann befolge auch unsere Anweisungen. Dann vertraue auch darauf, dass wir dir tatsächlich helfen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft das REGA-Mannschaften mit einem solchen Verhalten dann tatsächlich auch konfrontiert werden. Gott aber, dem passiert das regelmäßig, ich würde sagen, heute genauso wie früher auch schon. Und genau diese Problematik spricht unser heutiger Predigttext an. Und unser heutiger Predigttext ist Psalm 95, also nicht dieser Text aus dem Hebräerbrief, sondern Psalm 95. Und diesen Psalm möchte ich uns jetzt auch lesen. Dort schreibt der Psalmist Folgendes. Kommt und lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also zumindest in diesem Text selbst finden wir keinen Anhaltspunkt über den Verfasser und auch nicht über die Situation, in der dieser Psalm konkret geschrieben wurde. Was aber offensichtlich ist, ist, dass er aus zwei Teilen besteht. Aus einem ersten Teil, in dem der Leser des Psalms zum Lob Gottes aufgerufen wird, und einem zweiten Teil, in dem das Volk Gottes als Leser dieses Psalms aufgefordert wird, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Für einige wirkt vielleicht der zweite Teil so wie eine kalte Dusche nach einem wohlig warmen ersten Teil, der gefüllt ist mit Lobpreis. Aber diese beiden Teile, die passen perfekt zusammen, denn der erste Teil, der tut eigentlich nichts anderes, als dass er den zweiten Teil perfekt vorbereitet. Genau genommen ruft uns der erste Teil des Psalms nämlich nicht einfach nur zum Lobpreis auf, sondern er gibt uns viele Gründe an die Hand, Gott zu loben. Ja, zuerst einmal sagt uns der Psalm in Vers 1, dass Gott als Retter Anbetung gebührt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Gott soll also gelobt werden, weil bei Gott Rettung zu finden ist. Der Begriff, der hier für Heil verwendet wird, der deckt ein extrem breites Spektrum ab. Er kann mit Hilfe übersetzt werden, mit Befreiung, mit Errettung. Und er bezieht sich eigentlich immer auf Notsituationen, aus denen wir uns Rettung erwünschen würden. So wie zum Beispiel die Situation vorhin mit dem Hubschrauber, der jemanden aus der Felswand rettet. Das Volk Gottes hatte damals, wenn es vermutlich an die größte Rettungstat Gottes gedacht hat, die Rettung aus der Sklaverei aus Ägypten vor Augen. Damals hatte sich Gott als der erwiesen, der auch aus ausweglosen Situationen retten kann. Heute wissen wir, die Fähigkeit Gottes zu retten, die geht noch viel weiter. Er kann uns nicht nur aus einer Notsituation in diesem Leben retten, damit wir nachher wieder in Ruhe und Frieden weiterleben können und dann doch irgendwann sterben müssen, sondern die Bibel, die zeigt uns, dass das menschliche Leben eigentlich von Anfang an eine einzige Notsituation ist, weil wir eben von Natur aus von Gott getrennt sind und darum eigentlich nach diesem Leben zum Tod verurteilt wären. Der natürliche Mensch hängt also tatsächlich in der Wand, kommt weder vor noch zurück, hat den Tod vor Augen, den er zwar selbst verschuldet hat, aus dem er aber selbst nicht rauskommt. Und auch aus dieser Not kann Gott retten. Und für die, die wirklich zu seinem Volk gehören, ist er der Retter, bringt er das Heil. Warum? Weil er uns ewiges Leben in seiner Gegenwart schenken kann. Durch Gottes Wirken hat der Tod seinen Schrecken verloren. Was für eine Botschaft. Gerade letzte Woche an Ostern haben wir uns daran erinnert. Ich meine, wenn das kein Grund ist, Gott zu loben und ihn anzubeten. Bei diesem Punkt belässt es der Psalmist aber nicht, sondern er gibt uns noch einen weiteren Grund mit, Gott zu loben. Denn er zeigt uns in den Versen 2 und 3 nämlich auf, dass Gott als alles erhabener König Anbetung gebührt. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Gott soll also auch angebetet werden, weil er ein großer König ist. Erhoben über alle Götter. Damals, muss man wissen, hatte jede Nation so seine Götter. Und da war es natürlich wichtig, als Nation den größten Gott an seiner Seite zu haben. Weil dann wusste man, die anderen können einpacken. Ne? dann brauchte man sich selbst nicht zu fürchten, weil man ja den stärksten, den größten Gott an seiner Seite hatte. Und hier erinnert der Psalmist Gottes Volk an diese Tatsache, hey, unser Gott ist der Größte. Er ist über allem. Auch die Götter aller anderen Nationen können einpacken gegenüber unserem Gott. Er steht, er ist König über allen Mächten. Und jetzt kann man sagen, na gut, die heutige Menschheit, mindestens bei uns in der westlichen Welt, macht die Stärke von etwas ja nicht mehr von irgendeinem Gott abhängig, sondern man fürchtet sich vielleicht eher vor anderen Dingen, von menschlichen Mächten zum Beispiel. Aber auch heute gilt, mit dem Gott der Bibel ist zu rechnen. Er ist größer als alles andere, was sich ihm entgegenstellt. Und wenn wir das als sein Volk wissen, dann gibt uns das natürlich Grund, ihm zuzujubeln und ihn anzubeten. Aber auch dabei belässt es der Psalmist nicht, wenn er Gründe zur Anbetung Gottes aufzeigt, sondern er fährt gleich fort und zeigt uns in den Versen 4 bis 6 auf, dass Gott auch Anbetung gebührt, weil er Schöpfer und Besitzer von allem ist. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Also unser Gott ist nicht einer, der einfach irgendwann hinzugekommen ist und dann irgendetwas für sich beanspruchen würde, was er gar nicht gemacht hat. Nein, er ist der, der alles gemacht hat. Und wenn wir gerade in der Schweiz und besonders da, wo ich herkomme, in Interlaken und Umgebung, besonders viel Grund haben, die Natur zu bestaunen, dann müssten wir uns natürlich eigentlich bewusst sein, dass dahinter ein Schöpfer steckt und dann müssen wir ihn noch umso mehr bestaunen. Ihn für seine Schöpfungskraft anbeten, ihm für seine Schöpfungskraft zujubeln. Wir jubeln ja auch Menschen mit außerordentlichen künstlerischen Fähigkeiten zu, Malern, Bildhauern, Architekten, Menschen, die eine enorme Schöpfungskraft an den Tag legen. Aber wenn wir schon Menschen zujubeln, die solche Fähigkeiten haben, dann müssten wir eigentlich noch viel mehr Gott zujubeln, der diese Menschen ja alle übertrifft. Und hier gibt der Psalmist übrigens auch zu bedenken, dass es bei Gott ja anders ist als bei den Künstlern, die ihre Werke irgendwann mal verkaufen und dann eigentlich keinen Anspruch mehr drauf haben auf ihre Werke. Gott hat sein Werk nicht verkauft. Er hat immer noch Anspruch drauf. Er ist nicht nur der geniale Schöpfer seiner Werke, sondern er ist der Besitzer. Der Besitzer von allem. Ich meine, es gibt auch Menschen, denen gehört viel. Es gibt Menschen, die haben Millionen. Es gibt solche, die haben Milliarden. Und natürlich gibt es auch Neider, aber es gibt ja auch viele Menschen, die dann diese reichen Menschen schon fast anhimmeln, sie schon fast anbeten. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, dass all das, was denen scheinbar gehört, ja eigentlich gar nicht ihnen gehört, sondern Gott gehört, wie viel mehr sollten wir dann ihn anbeten, an ihm hochschauen, ihn verherrlichen? Ein weiterer Grund also, Gott anzubeten, er ist Schöpfer und Besitzer von allem. Aber auch damit ist der Psalmist mit seiner Aufforderung, Gott anzubeten, noch nicht am Schluss angekommen, denn er findet noch einen weiteren guten Grund, Gott anzubeten. Er sagt nämlich als Letztes auch noch, Gott gebührt Anbetung als Hirte seines Volkes. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott sein Volk gut führt und für sein Volk sorgt. Gottes Volk hat angefangen, wenn wir zurückdenken, mit einem Ehepaar, das kinderlos war. Nachdem er dann auf wunderbare Art und Weise ein Kind geschenkt hat. Und wenn wir dann in die Geschichte dieses Volkes schauen, dann bleibt es ja nicht bei diesem einen anfänglichen Wunder, sondern Gottes Sorge für sein Volk und seine Leitung dieses Volkes durch viele Turbulenzen hindurch ist offenkundig, sowohl in der Geschichte Israels wie auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi bis auf den heutigen Tag. Gottes Volk ist nicht ein Volk von starken Superhelden, die selbst alles im Griff hätten, sondern Gottes Volk ist abhängig von einem starken Hirten und seiner Fürsorge und seiner Leitung. Und diese bekommen wir von Gott. Gott ist weder zu schwach, noch zu beschäftigt, noch zu beschränkt, sich um sein Volk zu kümmern, sondern er bewahrt sein Volk und gibt ihm alles, was es braucht. Wow! Was für ein Grund, Gott zu loben. Oder vielleicht besser gesagt, was für Gründe, Gott zu loben. Ich habe mich gefragt, haben wir diese Gründe, Gott zu loben, im Alltag auch vor Augen? Und nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich glaube, dieser Psalm ruft uns nicht dazu auf, jetzt unser Leben nur noch durch die rosa Brille zu sehen. Gerade die Psalmen zeigen uns ja auch die andere Realität auf, die Trauer, die Not, die Klage. Aber der Psalmist zeigt uns hier, dass wenn wir unseren Blick auf Gott lenken, dass wir dann immer wieder gute Gründe zur Anbetung Gottes finden werden, ihn zu loben, ihn anzubeten. Insofern ist dieser Psalm eine Ermutigung, unseren Blick immer wieder auf Gott auszurichten, dorthin, wo er sichtbar ist. Und natürlich ist Gott in der Schöpfung sichtbar, natürlich ist Gott auch in unserem Alltag sichtbar, in Dingen, die wir vielleicht erleben, aber vor allem ist Gott dort sichtbar, wo er uns sich offenbart, wo er sich uns zeigt, dort wo beschrieben ist, was er von seinem Wesen her ist und was er getan hat, nämlich in seinem Wort. Und so wünsche ich uns, dass Gott uns immer wieder Gelingen schenkt, gerade auch im Alltag unseren Blick auf ihn zu richten, uns bewusste Zeiten zu nehmen, in denen wir uns im Alltag auf sein Wesen und Wirken ausrichten, dass wir dabei erkennen können, wie viel Grund zur Anbetung Gottes wir tatsächlich haben. Der Aufruf zum Lob Gottes ist also nicht jetzt irgendwie eine neuzeitliche charismatische Entgleisung, sondern ein urbiblisches Anliegen. Wir sind aufgefordert, Gottes Wesen und Wirken zu erforschen, ihn zu erkennen und ihn für das anzubeten, was wir von ihm erkannt haben. Und ich hoffe, jetzt sind wir alle so richtig überwältigt und motiviert, Gott für sein Wesen und für sein Wirken anzubeten, ihn zu loben, morgen im Alltag, hoffentlich genauso wie heute im Gottesdienst. Jedenfalls können wir den ersten Teil unseres Psalms zusammenfassen oder erkennen dort, im Schauen auf Gott finden wir Gründe, ihn zu loben. Das ist der erste Teil des Psalms. Und dann kommt es aber scheinbar zu einem Bruch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ich meine, spätestens ab Vers 8 haben wir es mit direkter Rede Gottes zu tun. Und es scheint fast so, als würde er den Aufruf des Psalmisten zur Anbetung Gottes regelrecht unterbrechen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, sagt er. Und dann schaut er zurück auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk und betrachtet dabei vor allem die Zeit der Wüstenwanderung. Damals hatte Gott sein Volk auf wunderbare Weise aus der Sklaverei der damals wohl mächtigsten Nation der Welt befreit. Aber trotzdem, trotz all den Wundern, die Gott getan hatte, trotz all seiner Nähe, trotz all dem, wie sie Gott erleben durften, stellten sie ihn trotzdem immer wieder in Frage. Mit Massa und Meriba werden vor allem zwei Ereignisse verknüpft, die in dieser Zeit stattfanden und die eben exemplarisch für das Verhalten des Volkes Gottes während dieser Zeit der Wüstenwanderung war. Die beiden Ereignisse drehten sich eigentlich um dasselbe Problem, nämlich um das Problem, dass das Volk Gottes in der Wüste war, aber kein Wasser mehr hatte. Und natürlich, wenn man in der Wüste sitzt und kein Wasser mehr hat, dann ist das schon ein existenzielles Problem, dann geht es ans Eingemachte. Und beide Male werden wir, wenn wir diese Geschichten lesen, im Alten Testament sind die zu lesen, dann werden wir Zeugen von einem fast identischen Verhalten des Volkes. Obwohl das Volk Gottes damals mit Gott unterwegs war, obwohl sie alle Zeugen seines Wesens und seines Handelns waren, obwohl sie ihn dafür auch anbeteten, vertrauten sie ihm doch nicht. Sobald es ans Eingemachte ging, brach ihr Misstrauen Gott gegenüber förmlich aus ihnen heraus und sie hinterfragten sofort die Führung und die Fürsorge Gottes, die Dinge, für die sie ihn vielleicht gerade kurz zuvor noch angebetet hatten. Sie stellten in Frage, ob es überhaupt sinnvoll oder für sie nützlich war, sich von diesem Gott führen zu lassen, und wetterten übelst gegen alles, was sie in diese Situation hineingebracht hatte. Und in beiden Situationen war Gott zwar gnädig und versorgte sein Volk schließlich auf wunderbare Art und Weise mit Wasser. In der ersten Situation brachte Mose die Verfehlung des Volkes aber zum Ausdruck, indem er diesen Ort, wo, an dem das geschah, mit Massa, das heißt so viel wie Prüfung, Versuchung, und Meriba, Streit, nannte. Sie hatten nach alledem, was sie mit Gott erlebt haben, an ihn gezweifelt. Daran gezweifelt, dass er da ist, dass er es gut mit ihnen meint, dass er eingreifen will und eingreifen kann. In der zweiten Situation, die mit diesem Zusammenhang oder mit diesem Namen verknüpft ist, verfehlte sich nicht nur das Volk Gottes, sondern auch seine Anführer Mose und Aaron. Sie hatten sich nicht an Gottes Vorgaben gehalten und Gott warf ihnen dann später deswegen vor, dass sie ihm nicht geglaubt hatten, ihm nicht vertraut hatten. Und damit bringt es Gott auf den Punkt. Es ist schön, wenn uns das, was wir beim auf ihn schauen, über Gott erkennen, wenn uns das zum Lobpreis Gottes führt, das ist super, an dem ist nichts auszusetzen. Aber wenn wir auf ihn schauen und erkennen, dass er Retter ist, erkennen, dass er über alles erhaben ist, erkennen, dass er Schöpfer und Besitzer von allem ist, dass er der ist, der als Hirte für sein Volk sorgen wird und es leiten will, dann sollte uns das nicht einfach nur dazu führen, dass wir ihn oberflächlich anbeten und ihn preisen. Vielmehr will Gott, dass sein Volk, weil es ihn kennt, ihm auch vertraut. Ansonsten wäre das so, als würden wir ihn als Retter anbeten, ihn aber nicht unseren Retter sein lassen. Oder als würden wir ihn als über alles erhaben anbeten, aber ihm dann doch nicht die Herrschaft über unser Leben anvertrauen. Ihn als Schöpfer und Besitzer von allem anbeten, ihm aber nicht vertrauen, dass er uns alles geben kann und für alles sorgen kann, was wir wirklich brauchen. Als würden wir ihn als großen Hirten preisen, aber dann doch an seiner Fürsorge und an seiner Führung zweifeln. Wenn Gott hier den Psalmisten schon fast unterbricht, dann sagt er nicht, dass all das, was vorher gesagt wurde, falsch ist. Der Aufruf zur Anbetung Gottes war natürlich berechtigt, aber Gott zeigt uns hier mit dem Verweis auf das Verhalten des Volkes während der Wüstenwanderung, dass er mehr will als einfach nur Anbetung. Er sagt uns, wenn ihr auf mich schaut, dann solltet ihr das, was ihr seht und was ihr als Grund für die Anbetung nehmt, auch als Grund nehmen, mir zu vertrauen. Im Schauen auf Gott finden wir also vor allem auch Gründe für bedingungsloses Vertrauen. Gott sagt, wenn ihr mein Wesen und mein Handeln schon erkennt, dann solltet ihr erkennen, dass die einzig konsequente und einzig richtige Antwort darauf ist, auf mich zu vertrauen. Man könnte es auch relativ einfach ausdrücken, vielleicht ein bisschen extrem und deutlich. Gott sagt, Anbetung ohne Vertrauen ist oberflächlich. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Und Gott zeigt uns am Verhalten seines Volkes in der Vergangenheit, wie real diese Gefahr des mangelnden Vertrauens trotz allen Schauens ist. Nicht nur einmal, sondern 40 Jahre lang machten sie Gott mit diesem Verhalten mürbe. Dieses Verhalten scheint unter Gottes Volk richtig gehend System gehabt zu haben. Und gerade das, glaube ich, sollte uns eine Warnung sein. Auch wir heute laufen Gefahr, in diesem System gefangen zu sein. Auch wir Christen heute laufen Gefahr, uns bei Gottesdiensten oder anderen Gelegenheiten in der Anbetung schon fast in einen Trance-Zustand zu singen, Gott überschwänglich zu loben, aber dann, wenn es hart auf hart kommt, dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann wollen wir doch lieber auf uns selbst oder auf etwas, irgendetwas ganz anderes vertrauen, aber nicht auf diesen Gott, den wir eigentlich ja doch gesehen und erlebt haben. Ich würde uns ehrlich gesagt gerne erzählen, dass wir alle viel besser sind als das Volk Gottes damals. Das sind wir aber nicht. Und darum gilt Gottes Warnung in unserem Text auch uns heute. Unser Text fordert uns zum Beispiel heraus, wenn wir Gott loben, uns auch zu überlegen, welche praktische Auswirkung dieses Lob in unserem Leben haben sollte. Zu welchen Vertrauensschritten fordert uns die Erkenntnis Gottes auf, die uns dazu gebracht hat, Gott zu loben, ihn anzubeten. Vielleicht zeigt uns Gott heute auch, wo wir vielleicht in diesem Vertrauen auf ihn genauso versagt haben wie sein Volk damals. Und wenn das so ist, dann ist das gut, weil dann dürfen wir zu ihm gehen und ihn um Vergebung bitten. Aber vor allem sollten wir, glaube ich, unserer Schwachheit bewusst werden. Gott in unserem Leben und unserem Handeln einfach immer bedingungsloses Vertrauen entgegenzubringen, ist nicht unsere natürliche Stärke, sondern eine ständige Herausforderung, die uns immer wieder an unsere Grenzen bringt. Und wenn wir diese Schwäche dann erkennen, dann dürfen wir sie zu unserem allmächtigen Gott und Schöpfer bringen und ihn darum bitten, dass er in uns das schafft, was wir nicht schaffen. Herr, hilf mir, nicht dabei stehen zu bleiben, dich mit Worten zu loben. Schenk mir Vertrauen auf dich. Wenn wir jetzt vielleicht noch einmal zum ersten Teil unseres Psalms zurückgehen, ich weiß nicht, ob es euch da aufgefallen ist, wie dieser erste Teil eingerahmt ist. Des Psalms. Der Psalmist beginnt als erstes damit, dass er uns Gott als Retter aufzeigt. Er ist der Fels unseres Heils, schreibt er. Und abschließend tut der Psalmist die Aufforderung zur Anbetung Gottes, indem er Gott als Hirten seines Volkes darstellt. Also als der, der sein Volk mit allem versorgt und dann auf rechtem Weg führt. Es ist also nicht so, dass Gott uns gerade, ist es nicht gerade so, dass Gott uns dadurch rettet, dass er uns auf dem rechten Weg führt und uns mit allem versorgt, was uns fehlt? Ich meine, wer von uns hätte selber den Weg zur Rettung finden können? Ich glaube niemand. Niemand, wenn Gott uns nicht geführt hätte. Und das Neue Testament greift diesen Psalm im Hebräerbrief ja wieder auf. Benita hat es vorhin gelesen. Und wenn das Neue Testament diesen Text wieder aufgreift, dann zeigt es uns, dass es hier für uns eigentlich um nichts anderes als um unsere Rettung geht, wenn der Psalmist im letzten Vers von der Ruhe Gottes spricht. Damals bei der Wüstenwanderung ging es darum, Gottes Volk in das verheißene Land zu führen, ihnen Ruhe vor ihren Feinden zu verschaffen. Aber das Ganze bedeutete ja noch keine endgültige Ruhe. Sondern es war nur ein vorläufiges Bild für das, was Gott denen, die zu ihm gehören, letztlich schenken will. Er gibt denen, die zu ihm gehören, eine Perspektive auf eine Zeit, in der sie sich für immer von all dem, was sie auf dieser Welt bedrückt und geplagt hat, ausruhen können. Eine Perspektive auf ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Eine Perspektive auf ein Leben im Licht, ein Leben ohne Schatten, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Not, ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Ein Leben ohne Rückschläge. Warum ohne Rückschläge? Weil wir dann am Ziel angekommen sind, weil wir dann das Ziel erreicht haben. Und so kann der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Darum gilt auch heute noch die Aufforderung Gottes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und sie bezieht sich auf die frohe Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden, die uns in Not bringen, gestorben ist und uns so den Weg zu seiner ewigen Ruhe, zu der ewigen Ruhe Gottes eröffnet hat. Und als Antwort auf das, was Jesus getan hat, erwartet Gott heute auch nichts anderes, als er damals von seinem Volk erwartet hätte. Er erwartet Glauben, er erwartet Vertrauen. Er erwartet nicht zuerst Aussagen oder Taten oder Lobpreis, sondern er erwartet Vertrauen. Es ist auch heute noch so, dass uns Gott nicht wegen unserem Lobpreis rettet, nicht wegen all dem, was wir tun, sondern dann, wenn wir auf das vertrauen, was er durch Jesus Christus getan hat. Und der Schreiber dieses Psalms, wie auch der Schreiber des Hebräerbriefes, die zeigen uns wunderbar, wir sind in diesem Leben und auf dieser Welt ständig immer wieder Not ausgesetzt, und zwar der Not, dass sie uns schwer tun, auf Gottes Handeln zu vertrauen. Und das geht nicht nur den Menschen so, die Jesus überhaupt noch nicht kennen, sondern auch solchen, die Jesus kennen. Auch wir laufen immer wieder Gefahr, uns wie so Bergsteiger zu verhalten, die in der Felswand in Not geraten sind. Und dann sind wir bereit, unseren Retter zu preisen, ihn zu loben, tun uns aber wahnsinnig schwer, den Fels unserer Not loszulassen und uns in die rettenden Hände unseres Retters zu begeben. Wenn wir noch einmal an den Anfang der Predigt uns erinnern, dann verhalten wir uns doch tatsächlich und wirklich so, dass wir manchmal in dieser Wand hängen und den Retter preisen, vielleicht sogar Gönner werden, aber mit dem Vertrauen, mit dem Loslassen der Not, tun wir uns manchmal unglaublich schwer. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal überhaupt davon gehört, dass Gott dein Retter ist und dich rettet, wenn du ihm vertraust. Dann darfst du darüber staunen und darfst das dankend annehmen und Gott bitten, dass er dein Vertrauen immer mehr stärkt. Vielleicht hast du diese Botschaft des Gottes, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus retten will, aber auch schon lange gehört. Vielleicht hat Gott dir das geschenkt, dass du darauf vertrauen konntest, und trotzdem merkst du vielleicht gerade jetzt, wie schwer es für dich ist, dass dieses Vertrauen mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis in deinem Leben. Und wenn du jetzt vielleicht oder generell in deinem Leben enttäuscht bist von dir selbst, weil dir dieses Vertrauen wie ein ständiger Kampf vorkommt, und du vielleicht immer wieder versagst, dann möchte ich dich ermutigen. Bleib nicht bei dieser Enttäuschung stehen, sondern geh mit dieser Enttäuschung zu deinem Retter. Er wird dir vergeben, er kann und wird dich wieder aufrichten und wird dir wieder den rechten Weg weisen. Gerade dazu soll uns ja dieser heutige Text ermutigen. Er will uns nicht entmutigen, er will uns zum Richtigen ermutigen. Und darum sagt uns der Psalmist in unserem Text, Achtung, Gott will kein oberflächliches Lob, sondern bedingungsloses Vertrauen. Amen.